Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Es sind die Wochen der letzten regulären Premieren vor dem Sommer an den Theatern. Und eine ganz besondere steht nächste Woche in Jena an. Dort nämlich verabschiedet sich das aktuelle Ensemble nach zuletzt riesigen Erfolgen vom Theaterhaus. Mit einer großen Open-Air-Show über eine berühmte Jenaerin. Wir sprechen gleich darüber. Außerdem geht der Blick nach Frankreich am Vorabend der Parlamentsneuwahlen. Was kommt da auf die Theater zu, wenn das Rassemblement National tatsächlich gewinnen sollte? Das Theaterhaus Jena hat in der letzten Zeit für Furore gesorgt. Nicht nur, weil das Haus mit seinen basisdemokratischen Entscheidungsprozessen zwischen Leitung, Ensemblerat und Dramaturgie für viele Modellcharakter hat, sondern vor allem, weil es eben auch künstlerisch überzeugt. Zuletzt gab es dafür unter anderem den Theaterpreis des Bundes und eine Einladung zum Berliner Theatertreffen. Und jetzt, ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Erfolgs, heißt es Abschied nehmen. Zumindest für das aktuelle Ensemble und die künstlerische Leitung aus Lissy Timmers und Martin van Otterdijk, die plangemäß zum Ende dieser Saison aufhören. Vorher wird man in Jena aber noch einmal groß aufspielen, Open Air und mit einem Stück über eine berühmte Wahl-Jenaerin. Carol Shakespeare in Jena heißt die Abschiedsproduktion. Und Martin van Otterdijk sowie die Schauspielerin Pina Bergemann sind mir jetzt zugeschaltet. Hallo.
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 Ja, Carol, das ist eine Abkürzung für Caroline Schelling. Sie war Übersetzerin, Schriftstellerin und galt so als Muse der Romantik, ist aber auch eine über 200 Jahre alte Biografie. Warum ist sie jetzt die richtige Figur, um Abschied zu nehmen von Jena?
Ja, wir haben uns in letzter Zeit sehr viel eigentlich immer mit der Gegenwart in Jena und in Thüringen beschäftigt. Und wir dachten, es wäre schön, nochmal ein Thema zu nehmen, vielleicht aus der Vergangenheit in Jena. Und Jena so ein Geschenk zu machen, weil tatsächlich gibt es diese Zeit der Frühromantiker, die hier in Jena stattgefunden hat. Da gab es diese WG in der Leutragasse 5, die für uns eigentlich, wie wir denken, wie wir über Kultur denken, wie wir sprechen, sehr wichtig ist. Aber in Jena ist es gar nicht so bekannt, dass die viele prägende Gedanken, viele berühmte Philosophen hier ihren Ursprung hatten. Und im Zentrum dessen steht eben Caroline Schlegel-Schelling. Und wir dachten, es ist eigentlich schön, der Stadt dieses Geschenk zu machen, deren Geschichte nochmal zu erzählen.
Jena ist eine der Wiegen der Romantik. Caroline Schelling, Schlegel-Schelling, durch ihren Mann August Wilhelm Schlegel, Doppelname, war in diesem Kreis ebenso eine ganz entscheidende Figur bei den Frühromantikern. Welche Linien führen denn aus dieser Zeit vielleicht auch ganz unmittelbar in unsere Gegenwart?
Ja, ich denke, die ganze Philosophie, die da begründet wurde, von Fichte, der Ich-Philosophie, dieses romantische Denken, dass wir bei uns anfangen und eben nicht vom Staat oder von Gott erschaffen werden, in so einem System agieren. Die haben das als Erste genommen, sich selbst, das Individuum, ein bisschen mehr ins Zentrum zu stellen. Und auch, finde ich ziemlich toll, das Experiment und das Fragmentarische. Also denen war total wichtig, dass die Romantik eben kein Dogma hat, sondern alles sein kann. Und ich finde, das ist eigentlich ein total schöner Schulterschluss zu dem, wie wir jetzt auch hier Theater gemacht haben. Also es ist auch sehr schön, diese Zeit war eigentlich sehr kurz, es waren 6 Jahre, wir waren 6 Jahre hier und die haben damals ziemlich radikal eigentlich ja, neue Denkmuster erfunden, gefunden und das ist das, finde ich, womit ich mich auch identifizieren kann heute, also dieses fragmentarische, nicht fertige.
Carol mit einem Punkt dahinter, das ist die Abkürzung aus den Manuskripten ihres Mannes. August Wilhelm Schlegel haben wir eben schon genannt. Das wurde immer dann gesagt, wenn die Texte von Schlegel eigentlich von seiner Frau, also von Caroline, stammten. Sie haben zusammen Shakespeare übersetzt. Shakespeare spielt bei Ihnen auch eine Rolle, steht auch im Titel. Wie wollen Sie denn die Biografie Carolines mit Shakespeare verbinden?
Auch ziemlich anarchisch einfach. Wir machen es einfach. Es ist einfach diese Faszination, die haben Shakespeare ja richtig so ein bisschen vergöttert. Und sich sehr von ihm inspirieren lassen, der eben nicht so dogmatisch ist in den Versen. Dann kommt auf einmal wieder Prosa oder so. Also ja, ich denke, das kann man sich einfach überraschen lassen, wie wir das dann ins Stück weben.
Romeo und Julia sollen eine Rolle spielen, oder?
Ja.
Ja, ich kann dazu auch sagen, dass ich mich inspirieren lassen habe, auch von das Shakespeare Theater in London als Bühnenbild zu gestalten. Und ja, das ist eigentlich schon eine schöne Verknüpfung mit Shakespeare.
Ja, Martin hat ein tolles Globe-Theater uns gebaut auf dem Vorplatz.
Normalerweise ist hier im Sommer ein Musikfestival, so 2 Monate oder 6 Wochen lang. Und da steht so eine Halbrunde Zuschauerspodest. Und ich habe einfach die Runde fertig gemacht. Ich habe einfach vor einem halben Kreis ein ganzes Kreis gemacht. Und das ist eigentlich wunderbar, wie das jetzt aussieht. Und das bietet die Schauspieler auch viel Platz zum Spielen. Also das denke ich sehr schön. Und ja.
Das ist ein gutes Stichwort. Globe, Open Air, Sommertheater, das ist natürlich auch immer ein bisschen Spektakel. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, für SchauspielerInnen immer auch eine Herausforderung. Das Wetter ist quasi ein eigener Protagonist dabei. Die Akustik draußen ist auch meistens nicht so ganz einfach. Pina Bergemann, wie bereitet man sich darauf vor? Und was ist dann trotzdem das Schöne am Draußenspielen?
Also, wie bereitet man sich darauf vor? Ich bin jedes Mal neu überrascht eigentlich. Jetzt gerade gibt's super viele Gewitter, das heißt, wir müssen ziemlich spontan rein und raus gehen. So konzentrierte Proben sind sehr schwierig. Es ist sehr schwer, so einen Fokus zu behalten, aber bei den Proben auch, weil natürlich dann kommt so ein Presslufthammer und eine Baustelle und die Sonne scheint. Wir haben echt keinen Schatten. Stehen da auf diesem Platz und versuchen irgendwie zu abstrahieren, dass wir das abends um 9:30 spielen werden, wo das Licht ganz anders ist und vielleicht auch die Stimmung konzentrierter. Also das ist schon immer eine große Herausforderung, aber dann finde ich, wenn man dann das erste Mal den ersten Durchlauf abends hat, wir fangen dann immer erst um 9:30 an, ist es auch ja, ein unglaublicher Zauber da in der Stadt. Wir sind wirklich in Jena in der Stadt vor dieser Mini-Skyline, dem Turm, mit den Menschen da zu spielen. Es ist auch eine Gelegenheit, dass wir mal vor mehr Menschen spielen. Es ist so ein Event, wo alle kommen. Und das macht dann natürlich unglaublich viel Spaß auch nochmal. Ist ein toller Abschluss.
Ich hatte es ja eingangs gesagt, das Theaterhaus Jena reitet gerade auf so einer Welle des Erfolgs. Wir waren mit dem Theaterpodcast im März in Jena zu Gast. Da hat Lissi Timmers, die künstlerische Co-Leiterin, gesagt, es sei wichtig, dass es jetzt diesen Wechsel gibt und es sei auch richtig. Aber gleichzeitig breche es ihr doch ein bisschen das Herz. Jetzt ist der Erfolg seitdem, seit März, gefühlt irgendwie noch mal größer geworden. Ist es jetzt noch schwerer geworden zu gehen?
Ich denke, das ist ein bisschen wechselhaft bei Leuten, aber ja, die Stimmung bei den Künstlern, die alle weggehen, ist an sich positiv, weil wir das Gefühl haben, dass wir eine neue, schöne Vorstellung machen, aber dass es natürlich auch die letzte ist, ist vor allem strange, glaube ich. Und ja, so manchmal so tauchen so die Emotionen auf. Ich habe gestern unsere erste Arma gesehen, unser erster Durchlauf und dann in einer Sitzung dann zu weinen. Ja, das ist etwas anders als die anderen Jahre, sag mal. Das hatte ich davor nie. Es ist strange, wegzugehen müssen, gefühlt. Und auch wenn es super gut ist, dass eine neue künstlerische Leitung kommt und dass die ihr neue Sachen machen können, das ist natürlich fantastisch. Also das ist auch, was das Haus in sich trägt, dass es jedes Mal wieder sich erneuert. Aber ja, persönlich, und ich glaube, dass das für viele Schauspieler und andere künstlerische Mitarbeitende auch gilt, ist es ja emotional, mindestens, kann man sagen.
Was nehmen Sie denn mit aus dieser Zeit für sich selbst und vielleicht auch für die Arbeit am Theater generell? Hatten Sie den Eindruck, dass in Jena in diesen Jahren auch so ein bisschen an der Theaterzukunft geforscht wurde? Also gerade auch mit dieser ja, starken Verankerung im Lokalen, die dann idealerweise doch irgendwie ins Überregionale ausstrahlt? War das so eine Arbeit an einem Modell auch?
Ich denke schon. Also dieses Hyperlokale, was dann irgendwie auch was über global sagt, das ist, denke ich, ein Ansatz, den man gut mitnehmen kann, der auch sehr gut funktioniert im Sinne von einer Gewinnung von Publikum, dass Menschen sich angesprochen fühlen mit Themen. Die Stücke haben dann auch bei anderen funktioniert, die aus Berlin kamen, muss man sagen. Also das ist natürlich das Ideal. Ich denke, wir nehmen mit, wir haben hier ein eigenes Modell der Mitsprache entwickelt. Das Ensemble-Rat-Modell wurde ja auch schon am Anfang gesagt. Wir machen jetzt noch eine kleine Publikation dazu. Die kommt mit der Premiere raus. Das geben wir uns auch noch gleichzeitig, dass wir versuchen, das festzuhalten. Und ich persönlich, ich habe das Gefühl, ich bin hier als Schauspielerin von einem Stadttheaterbetrieb reingegangen, die nicht wusste, was sie erwartet, und komme als Theatermacherin, Regisseurin, auch noch Schauspielerin wieder raus. Also ich bin wie einmal durch so eine Mühle gegangen und das ist total schön und das werde ich jetzt mitnehmen und ich denke, das werden wir alle mitnehmen.
Jetzt kommen neue Leute in den Genuss, in Jena arbeiten zu dürfen. Ab der kommenden Spielzeit übernimmt ein Team aus 5 jungen Theaterleuten aus München und Braunschweig die künstlerische Leitung. Gibt es eigentlich etwas, das Sie Ihren NachfolgerInnen mitgeben könnten. Es ist ja wahrscheinlich absehbar auch unter politischen Aspekten keine leichte Zeit, in der Sie da ins Amt kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die anstehenden Wahlen in Thüringen denke, gibt's was Sie Ihnen so auf den Weg mitgeben würden?
Na, nicht so direkt. Ich würde sagen, ich denke, es ist gut, dass die ihren eigenen Weg finden. Die wollen das auch gerne. Die wollen gerne ihr eigenes Theater und ihre eigene Vision gestalten hier. Und sie sind sich unglaublich bewusst von sag mal, was jetzt politisch los ist in Thüringen und in Deutschland in Allgemeine, in Europa in Allgemeine, kann ich sagen, das Niederland auch. Ich denke, dass das Bewusstsein, was los ist hier gesellschaftlich, dass das bei die Truppe schon sehr anwesend ist und ich glaube, dass die da sehr gut mit umgehen können.
Ja, das werden Sie dann aus der Ferne beobachten, aber sicherlich noch immer mitfühlen mit den Geschicken in Jena. Am dortigen Theaterhaus steht die letzte Premiere unter der aktuellen Leitung an. Die Open-Air-Produktion Carol Shakespeare in Jena hat Premiere am 3. Juli. Und darüber und über die zu Ende gehende Zeit in Jena habe ich gesprochen mit Pina Bergemann und Maarten van Otterdijk. Vielen Dank und Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Voll gerne und vielen Dank für Ihre Zeit.
Es war ein politisches Erdbeben in Frankreich. Die Entscheidung Emmanuel Macrons, das Parlament aufzulösen und es angesichts des Rechtsrucks bei den Europawahlen neu wählen zu lassen. In unserem Nachbarland hat das aktuell eine fieberhafte Neuordnung der Parteienlandschaft zur Folge. Ausgang völlig ungewiss. Morgen steht nun die erste Runde der Parlamentsneuwahlen an und auch die Theaterszene ist in großer Sorge, denn eine immer wahrscheinlicher werdende Regierung unter Führung des extrem rechten Rassemblement National gefährdet in ihren Augen fast alles, was die französische Bühnenlandschaft ausmacht. Eberhard Spreng mit einem Stimmungsbild am Vorabend der Wahl.
Die Theaterszene ist im Panikmodus. Sorge bereitet den Kulturschaffenden das Desinteresse der herrschenden politischen Kräfte an Fragen der Kultur, auch jenseits des Rassemblement National, kurz RN genannt. Dies beobachtet Pierre-Yves Lenoir, der in Lyon das Théâtre des Célestins leitet.
Wir haben im Bereich der Bühnenkünste Gründe zur Beunruhigung im Fall eines Wahlsieges des RN. Aber Kultur ist ganz allgemein die große Abwesende im Wahlkampf. In der Fernsehdebatte der drei Parteispitzen am 25. Juni ist das Wort Kultur nicht ein einziges Mal gefallen.
Das ist erstaunlich, denn gerade der RN hat in der Vergangenheit ja permanent bei Kulturfragen interveniert. Es geht bei der anstehenden Wahl um eine politische Grundsatzentscheidung mit historischer Dimension. Theaterprinzipalin Ariane Nouchkine bemüht in der Tageszeitung Libération ein Vokabular aus dem Frankreich unter deutscher Okkupation.
Wir stehen eventuell bald vor einem moralischen Dilemma. Was machen wir mit einem Rassemblement National Kulturminister? Wann laufen wir Gefahr, zu Kollaborateuren zu werden? Ab wann müssen wir unter einer RN-Regierung mit dem Theatermachen aufhören?
Wer bestimmen will, was die Theaterlandschaft unter dem RN erwartet, hat nur Anhaltspunkte. Die Erfahrungen, die Kulturmenschen unter rechtsextremen Kommunalverwaltungen machten, die verstreuten Äußerungen der Parteispitze und ein dünnes Heftchen. Pierre-Yves Lenoir hat es studiert.
Wer etwas über die kulturpolitischen Pläne des RN erfahren will, stößt nur auf ein 20-seitiges Heftchen aus Marine Le Pens Präsidentschaftswahlkampf von 2022. Da geht es ausschließlich um das Bauerbe. Es soll eine zentrale Rolle spielen bei der moralischen Wiederaufrichtung des Landes und dessen Rückkehr zu einem sogenannten goldenen Zeitalter, also einem weißen und katholischen Frankreich. Zu lesen ist aber nichts über Bühnenkünste und Theater.
Im aktuellen 22-Punkte-Programm zu den Parlamentswahlen gibt es zu Kultur und Theater ebenfalls keine Aussagen. Was aber Kulturschaffende in Kommunen wie Orange, Vitrolles, Toulon in den 1990er Jahren erlebten, lässt Schlimmes befürchten. Das Ende von Subventionen für die freie Szene, Gängelung und Zensur der festen Institutionen. RN-Bürgermeister der neueren Generation bemühen sich um einen medial weniger auffälligen Regierungsstil, um das von Marine Le Pen forcierte Projekt Wählbarkeit für die breite Bevölkerung nicht zu gefährden. Dennoch wäre unter einer RN-Regierung auch das Zusammenspiel der Gebietskörperschaften Gemeinde, Region und Staat bei der Kultursubvention an der entscheidenden Stelle gefährdet. Und hier spielt im Gegensatz zu Deutschland der Staat in Frankreich eine zentrale Rolle, wie die langjährige Leiterin eines Tanzfestivals in der Provinz, Liliane Schaus, erklärt.
In Frankreich organisiert der Staat die Kultur. Er ist Garant für künstlerische Qualität. Das wird zwar an kulturelle Regionalverwaltungen delegiert, aber das Geld kommt von oben, vom Staat.
In Zukunft vielleicht nicht mehr. Schon 2015 kündigte der RN drastische Mittelkürzungen an, sollte er an die Regierung kommen. Der Rassemblement National ist stark auf dem Land und schwach in den Metropolen. Kommt deshalb jetzt auf die großen Städte und die wenigen städtisch finanzierten Theater Frankreichs eine Asylfunktion für engagierte Bühnenkunst zu? Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo jedenfalls gründete vor kurzem ein neues Theater, das Elsa Boublil leitet.
Die Bürgermeisterin hat einen klaren Standpunkt. Theater ist der beste Ort für die Stärkung der Demokratie. Das Erste, was Diktaturen unterbinden, ist Kultur. Deshalb hat sie das Kulturbudget für die nächsten 2 Jahre um 12,5 Millionen erhöht, was ganz ungewöhnlich ist.
In der Tat, denn in Reaktion auf die erhebliche französische Staatsverschuldung hat schon die Macron-Regierung eine Streichung in Höhe von 200 Millionen Euro verordnet. Eine Folge war, dass Stefan Braunschweig, der erfolgreiche Leiter des führenden Nationaltheaters, auf eine Vertragsverlängerung verzichtete. Frankreich erlebt einen Riss, einen politischen und einen kulturellen. Der gehört zum Alltag von Eric Barthes, dem Programmchef eines wichtigen Theaterfestivals in der südfranzösischen Großstadt Montpellier, vor deren Toren die Menschen mehrheitlich den Rassemblement National wählen.
Durch Frankreich geht gerade ein großer Riss. Aber was kann Theater in dieser Situation tun? Es sollte das Gemeinschaftsgefühl stärken. Peter Brook sagte immer, das Theater sei ein guter Grund, zusammenzukommen. Darum müsste es gehen. Aber Frankreich ist in großer Gefahr. Es ist das erste Mal, dass ich das so empfinde.
Ja, die Sorgen sind groß bei Frankreichs Theaterleuten. Morgen steht die erste Runde der Parlamentsneuwahlen an. Eberhard Spreng hat sich für uns an den Theatern und Festivals in unserem Nachbarland umgehört. Und noch einmal hören können Sie seinen Beitrag unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Maja Zade für uns. Sie ist Dramaturgin an der Berliner Schaubühne und mittlerweile auch Autorin mehrerer Stücke. Ihr neuestes Spinne, ein Solo für die große Caroline Peters, läuft ganz aktuell an der Schaubühne, erstmals auch in Maja Zades eigener Regie. Und das hier ist ihre geniale Stelle.
Also mein genialer Moment war in einer Aufführung von Stück Plastik von Marius von Malenburg an der Schaubühne. Was eine Komödie ist und wo es am Ende eine Szene gibt, wo Sebastian Schwarz Suppe isst und einfach sehr, sehr lustig spielt. Er hat irgendwie gelöffelt und hatte, glaube ich, kleine Plastikfische in der Suppe und hat gespielt, er wäre Franzose und immer so Geräusche gemacht, so nicht sozusagen richtig französisch gesprochen, aber wie man sich einen Franzosen vorstellt, der sein Essen genießt. Und eigentlich immer das Publikum total mitgeht. Und an dem Abend war es aber so lustig, dass er selber wahnsinnig lachen musste und sämtliche Schauspieler auf der Bühne zusammengebrochen sind vor Lachen. Was natürlich das Publikum dann noch lustiger fand und dann für Minuten einfach nichts passierte, außer dass alle gemeinsam lachten. Das fand ich genial.
Maja Zade über Stück Plastik von Marius von Meinburg und eine offenbar bestens gewürzte Plastikfischsuppe, ausgelöffelt von Sebastian Schwarz. Ihre geniale Stelle. Und damit verabschieden wir von Rang 1 uns für diese Woche.